Bitte entschuldigt, ich habe ein Teufel im Mund. Hilft mir, ich bin ziemlich angeschlagen im Hals, Stimme und so. Hilft mir ungefähr noch 5 Minuten lang vor der Austrocknung. Liebe Grüße von der FCG Wetzikon. Ja, also von der ganzen FCG, die da war. Ich habe Friedel vertreten. Ihr habt es vielleicht gemerkt, letzten Sonntag war ich nicht hier. Bin eingesprungen, weil Pastor Friedel Zwalen hatte in der Woche am Mittwoch urplötzlich hohes Fieber erhalten. Ein Geschenk, das man ungern annimmt. Fast 40 Grad. Und damit ist auch eine Verletzung, die mit seinem Schulterunfall, mit seinem Schulterbruch, glaube ich, Ende November letzten Jahres zusammenhing, kam er vor und sein Knie musste am Samstag operiert werden. Es war letzten Samstag, ja. Genau. Sein Knie musste geöffnet werden und durchgeputzt, wieder in Ordnung gebracht. Und zugemacht wurde es nicht. Ich könnte euch Bilder zeigen, da habt ihr keinen Appetit mehr nachher. Zugemacht wurde es nicht, aber die Operation verlief erfolgreich und Friedel geht es soweit wieder gut. Ja, deshalb bin ich eingesprungen, war leider nicht hier, wäre sehr gerne hier gewesen, hätte gerne Pastor Daniel Müller erlebt, ist ein alter Freund von mir und seiner Frau und ich danke euch von Herzen. Ich habe von beiden gehört, als ich am Dienstag angerufen habe und gefragt habe, wie sie es erlebt haben. Ihr wart unheimlich nett zu ihnen. Sie haben sich wohl gefühlt, obwohl sie überrumpelt wurde, die liebe Sheila. Eigentlich hatte sie nicht vorgehabt, irgendetwas zu sagen, aber Doris hat sie gleich in ihre Position hineinberufen, in der sie dann da vorne stand und auch geredet hat. Das war doch toll. Sehr schön. Es ist schon ein Momentchen her, aber ich fahre weiter mit dem Epheserbrief. Da bleibe ich jetzt dran bis zum Sommer. Und einfach zur Erinnerung, für die, die nicht da waren oder für die Gäste, seid herzlich willkommen, liebe Gäste. Genießt nachher euren Gratis-Kaffee und die Gemeinschaft mit uns. Und ich hoffe, ihr fühlt euch soweit hier wohl und erlebt die Gegenwart Gottes mit uns. Ich habe in der ersten Predigt zum Epheser gestartet, in Epheser 1, habe ich 3 Dinge herausgehoben. Ich hoffe, irgendjemand weiß sie noch. Paulus hat sie versucht herauszuheben. Paulus hat von den Christen in Ephesus, also auch von uns, von Menschen gesprochen, die berufen sind, erwählt, die erlöst wurden, wir haben es gerade gefeiert, und die versiegelt worden sind vom Heiligen Geist. Und das ist die Basis, die Paulus am Anfang seines Briefes gelegt hat, um all auf dem aufzubauen. Und was heute kommt, da baue ich darauf heute auf, was das letzte Mal war. Ich versuche es Paulus nachzumachen und versuche auch das da zum Laufen zu bringen. Hast du? Danke. Wir sind in Epheser 1, 15 bis 23. Und du könntest den Titel, kannst du setzen, Richard, Gemeinde ist die Fülle Gottes, wenn du möchtest. Paulus baut jetzt auf dem Vorhergeschriebenen auf und er sagt Folgendes. Darum, nachdem ich auch gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Herr, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater aller Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Paulus baut auf dem Vorhergeschriebenen auf. Das heißt, er weiß, so das, was sie glauben, das genügt, um einen Schritt weiter zu gehen. Aber das ist nicht genug, um dabei zu bleiben. Und er hört von ihnen, von ihrem Glauben und er dankt nicht nur einmal am Tag, er hört nicht auf zu danken. Wie Paulus das macht, weiß ich nicht genau. Das muss in seinem Herzen etwas sein, was phänomenal gewesen ist. Er hat so viele Gemeinden auf dem Herzen gehabt, für sie gebetet, sie gesegnet und für sie gedankt. Ich nehme das wörtlich. Paulus hörte nicht auf zu danken für den Glauben, der da ist, auf dem er aufbaut. Und er sagt vor allem eines, er weiß, dass dieser Glaube da ist. Warum? Habt ihr es gelesen? Er weiß, dass dieser Glaube da ist an Jesus Christus. Warum? Ich steige etwas steil ein, ich merke es gleich. Ich merke es gerade. Ja, weil sie Liebe zu allen Heiligen haben. Habt ihr den Fiebermesser Gottes in der Hand? Der steht da geschrieben. Der Fiebermesser von Glaube, ob Glaube vorhanden ist, ob der Glaube an Jesus Christus lebt, ob dieser Glaube echt ist, ob dieser Glaube Wurzeln hat in den Herzen, zeigt sich doch tatsächlich daran, dass wir Liebe zu den Pastoren haben. Oder zur Frau, zur Freundin, zu allen Heiligen. Und da gibt es ein paar ekelhafte Heilige, oder? So, habe ich jetzt, bin ich zu direkt? Da gibt es schon, also ich bin auch ein Schwieriger für einige. Ein schwieriger Kerl. Und Paulus schreibt nicht zu einigen wenigen, das Zeichen vom Glauben an Jesus Christus ist der Glaube, die Liebe zu allen Heiligen. Irgendwie drückt sich das offensichtlich aus, auf jeden Fall nicht in erotischer Weise, nicht in Sympathiebekundungen, sondern das Wort, das Paulus hier benutzt, das im Griechischen steht, ist Agape. Das ist diese Liebe, die von Gott kommt, die göttlich ist. Die geht viel weiter als nette Worte oder freundliche Gesten oder putzen oder aufräumen helfen oder einfach nur nett die Hand geben oder einfach mal segnen. Diese Liebe lässt sich total auf den Nächsten ein. Die nimmt ihn komplett wahr. Die nimmt seine Anliegen wahr. Und stellt sie sogar über die eigenen Bedürfnisse. Das ist die Liebe, die Jesus ans Kreuz trieb. Jesus ging mit Agape-Liebe zu uns ans Kreuz. Das heißt eigentlich übertragen totale Hingabe an den Nächsten. Totale Liebe für den Nächsten, die weit über jede Grenze, die man sich vorstellen kann, hinausgeht. Von der redet Paulus, die ist offensichtlich bei den Ephesern vorhanden. Und deshalb dankt er Gott alle Zeit für ihren Glauben, der sich in der Liebe zu allen Heiligen ausdrückt. Da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Wow, was würde Paulus über uns schreiben? Ich weiß, es ist ein ganz positiver Mann gewesen. Der würde Gott auch danken für vieles an uns selbst. Aber mich fordert diese Stelle enorm heraus. Etwas geschieht, wenn man an Jesus Christus glaubt und es kann zunehmen und zunehmen und zunehmen. Etwas kann wachsen, nämlich die Liebe zu allen Heiligen. Johannes schrieb diesen bekannten Vers, wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wir wissen, wir hoffen nicht, wir wissen, weil wir die Heiligen lieben. Weil wir das wissen, wissen wir, wir sind aus dem Tod ins ewige Leben hinübergegangen. So, und jetzt ist mal der Dank von Paulus abgeschlossen. Und er nimmt an, die wissen, die können das vertragen, was jetzt kommt, aber die brauchen etwas. Deshalb wechselt Paulus in die Fürbitte. Nach dem Dank kommt das Gebet für die Epheser. Und zwar betet er um Weisheit und göttliche Offenbarung. Habt ihr es gesehen? Im letzten Vers. Und er sagt auch hier, obwohl sie schon glaubend sind, obwohl sie Jesus kennen, sollen sie ihn noch mehr erkennen. Es geht tiefer, es geht weiter, da ist mehr, da ist mehr. Und dafür betet Paulus. Und wenn Paulus betet, liebe Geschwister, dann muss das dringend wichtig sein für den Heiligen Geist. Wenn Paulus betet, dann ist das nicht irgendwie so ein Notfallgebet mal zwischendurch. Dann geht es wirklich um Entscheidendes und Elementares. Und Paulus, der für das vorhandene Fundament dankt, betet jetzt um göttliche Weisheit und um Offenbarung durch den Heiligen Geist. Nur, dass das klar ist, er betet nicht darum, dass sie den Heiligen Geist bekommen, den haben sie schon. Er betet darum, dass der Heilige Geist ihnen eine Offenbarung gibt, dass ihre Erkenntnis wächst. Die haben den Heiligen Geist schon empfangen. Jetzt betet er um Erleuchtung. Ganz ein schlimmes Wort, oder? Wir haben oft gewitzelt in den 90er Jahren über das Wort Erleuchtung, weil es so missbraucht wurde von anderen Religionsgemeinschaften oder auch von der New Age-Bewegung. Dann hat man sich fast nicht mehr getraut, über Erleuchtung zu reden, schon gar nicht um Erleuchtung zu beten. Aber steht schon in der Bibel. Erleuchtung ist etwas, was Gott vor Tausenden von Jahren den Menschen schon immer wieder schenken wollte und geschenkt hat. Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Also, jeder dieser Gläubige hat geglaubt. Es hat sich ausgedrückt in Liebe. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Sie sind vom Tod ins Leben durchgedrungen. Und trotzdem sollen sie mehr erkennen, mehr verstehen. Und darum betet Paulus jetzt für etwas, wenn man von Erleuchtung oder göttliche Offenbarung redet, dann geht es um etwas, was Paulus nicht lehren kann. Paulus kann nicht sagen, ich komme dann nächste Woche bei euch vorbei und erkläre euch das, dann versteht ihr das. Und Paulus ist ein Top-Theologe, er ist ein Top-Lehrer. Er weiß ganz genau, wie das geht. Etwas erklären, damit die Leute es verstehen. Und genau dieser Paulus sagt eigentlich damit, dass er sagt, ich bete, damit ihr erleuchtete Herzensaugen bekommt. Damit sagt er eigentlich, ich kann euch das nicht mit Worten erklären. Ich kann die Erleuchtung euch nicht über den Verstand vermitteln. Das geht nicht. Das kann nur Gott durch den Heiligen Geist euch offenbaren. Paulus sagt quasi hier, es gibt keine andere Möglichkeit, um Folgendes, was jetzt kommt dann, zu erfassen zu können, außer indem ich für euch bete, damit ihr eine Offenbarung empfangt. Nur der Heilige Geist kann euren Herzen das hineinbringen, das zur Entfaltung bringen, das ins Herz schreiben, das euch klar machen, was ich euch noch sagen werde. Es ist so wichtig, sagt eigentlich dieser Text hier, dass wir erleuchtet werden, wir alle. Ich weiß nicht, wer hatte schon mal eine Erleuchtung? Also ich definitiv ein paar Mal. Also ist das kein geläufiges Sprichwort oder Wort mehr, wenn man sagt, dann ist mir eine Erleuchtung gekommen. Ich wende mich mal an die angehenden Skischneesportler auf dieser Seite zu. Wer geht noch Skifahren? Oh, da muss ich mich hier nach allen Seiten richten. Ich fahre sehr gern Ski. Ich fahre sehr gern Schnellski. Ich genieße das. Ich war ja auch Skilehrer, für die das wieder vergessen haben. Und das sind die Schlimmsten, wenn sie alleine auf der Piste unterwegs sind. Und ich wusste immer in meinem Kopf, Geschwindigkeit hat seine Grenzen. Mein Körper hat seine Grenzen. Die gefährlichsten Momente sind der erste Moment am Tag, wo du das erste Mal im neuen Jahr wieder Skifahren gehst und die letzte halbe Stunde, bevor du nach Hause gehst. In beiden Situationen überschätzt man sich gerne und man ist unsicher unterwegs. Und ich weiß in meinem Kopf, diese Dinge, die halten nicht ewig. wenn du so 6-7 Stunden gefahren bist, bist du total, also ich bin übersäuert. Ich weiß in meinem Kopf, ich bin müde. Ich weiß in meinem Kopf, eigentlich sollte ich wahrscheinlich schlauerweise ins Bähnlein steigen und runterfahren und die Talfahrt sein lassen, weil unten ist es auch noch sulzig. Und wehe, du verkantest dich da mal. Ja, Knochenbruch, Schnee sagt man dem ja auch gerne. Ich weiß das. Weißt du das auch? Das hat alles seine Grenzen. Und doch kam mir erst die Erleuchtung darüber, wie gefährlich das ist und wie real diese Grenzen sind. Als ich einmal bei der letzten Abfahrt übertrieben habe und im Fangnetz 300 Meter über dem Abgrund gelandet bin und nicht wusste, wie ich da wieder rauskomme. Da kam mir wirklich die Erleuchtung. Was ich im Kopf weiß, stimmt. Und es ist mir auch ins Herz eingefahren. Ist kein Scherz. Ich hing da im Fangnetz, im letzten Fangnetz, 300 Meter. Das eine Fangnetz war so, in der Breite in der Kurve gespannt. Das habe ich verfehlt, weil ich schon an der Ecke viel zu schnell war. Und Gott sei Dank haben die dort auf der Seite ein Fangnetz, das in die Tiefe aufhängt, aufgestellt. In dem hing ich dann. War eigentlich nicht lustig. Aber die Erleuchtung ist mir eingefahren. Die Grenzen sind da. Mir war es völlig klar. Das ging mir durch Mark und Bein. So, seitdem fahre ich viel langsamer die letzte Abfahrt rum. Erleuchtung ist etwas, das ich geschenkt bekommen habe, als ich die Bibel das erste Mal aufgeschlagen habe. Und diese Worte, die du eigentlich auch in irgendein anderes Heft hineinlegen kannst, die haben auf eine Art und Weise zu meinem Herzen gesprochen, dass sie nicht nur meinen Kopf berührt haben, sondern sie gingen mir durch Mark und Bein ins Innere. Und ich wusste in meinem Innersten, diese Worte sind wahr. Das ist eine Erleuchtung, eine Erkenntnis, die nicht über den Verstand gekommen ist, sondern die blüht im Herzen auf. Und ich glaube, diese Art Erleuchtung, so kann man vielleicht Erleuchtung beschreiben, wenn man es weiß, obwohl man es im Verstand nicht komplett erklären kann. Ich hatte eine Erleuchtung darüber, wie groß die Kraft Gottes ist. Ich komme noch zu der. In dem Moment, wie real das ist, was Jesus für mich getan hat am Kreuz. Mir kam die Erleuchtung in dem Moment, als ich das erste Mal vor Jesus auf die Knie ging und sagte, Herr, ich glaube an dich, bitte vergib mir meine Sünden. Das fuhr wie eine Spülung durch mich durch. Ich empfand das wie fast eine körperliche Spülung, wie ich gereinigt wurde und wie diese ganze Last der Sünden, die ich getan habe, wie die weggetragen wurde. Und ich verstand in meinem Herzen, dir ist vergeben. Es musste mir kein Priester, kein Pfarrer zusagen. Ich erlebte das wie eine Erleuchtung. Wow, es ist klar, ich bin befreit. Oder als ich das erste Mal für einen Kranken betete und er wurde gesund, wurde mir bewusst, da wurde mir klar in meinem Herzen, wirklich, das funktioniert. Gott ist real. Diese Dinge erfassen nur erleuchtete Augen, sagt Paulus, was jetzt kommt. Ich glaube, wir brauchen eine Erleuchtung. Paulus sagt hier ganz Wesentliches. Er sagt ab Vers 18, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also wenn ich solche Texte lese, dann sage ich, Paulus, ich hoffe, du hast auch für mich gebetet. Weil das fasse ich nicht mit dem Verstand. Zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Wie reich die Herrlichkeit des Erbes für dich und mich ist. Und wie über die Maßen groß die Kraft Gottes ist, die an uns wirkt. Was ist denn unsere große Hoffnung? Für mich ist es nicht der Himmel. Die Bibel sagt, ich kann Gewissheit haben darüber. Tönt für einige anmaßend, ich weiß, aber es hat nichts mit mir zu tun. Das hat mit dem Blut von Jesus, dem Opfer von Jesus zu tun. Er hat für mich bezahlt, ich habe es nicht erarbeitet, ich habe es nicht erkauft. Er hat es für mich getan. Und er ist der Beste, der Größte und sein Opfer, seine Tat ist vollkommen. Ich nehme sie als mein Geschenk an, also kann ich Gewissheit haben. Und wenn wir die Heiligen lieben, wissen wir, wir sind vom Tod ins Leben durchgedrungen. Auch die Bibel spricht von Gewissheit. Was ist unsere Hoffnung? Paulus sagt den Kolossern, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Also Paulus sagt, du, Hoffnung, aus meiner Sicht ist nichts Diffuses. Ja, es könnte ja sein, ja, eventuell, vielleicht sieht es ja so aus. Sondern Paulus sagt, Christus in euch ist eure Hoffnung. Das ist eine Realität. Unsere inneren Augen sollen sehen, Christus ist in uns. Und weil Christus in uns ist als Gläubige, haben wir Herrlichkeit. Und die Gewissheit, die Herrlichkeit gehört uns. Und dann heißt es, es geht um ein Erbe, ein herrliches Erbe, eine unfassbare Kraft. Das heißt, unsere inneren Augen sollen schon sehen, was schon ist. Und sollen die Augen darüber aufgehen, was schon ist. Und nicht, was irgendwann mal vielleicht sein wird. Wir müssen nicht darauf hoffen, dass Christus in denen ist, die glauben. Dass er heute hier ist, dass er jetzt in mir ist und in dir ist. Wir wissen es, dass das so ist. Und wir fassen es mit dem Herzen, wenn uns die Augen darüber aufgehen. Was ist unser Erbe? Weshalb sagt Paulus eigentlich etwas von einem Erbe? Warum sagt Paulus nicht, Gott hat euch das geschenkt? Warum bezieht sich Paulus auf ein Erbe? Weil er im ersten Kapitel, in den ersten Versen davon sprach, dass wir Erben sind. Und dass wir Erben sind, zeigt die Versiegelung durch den Heiligen Geist an uns. Was ist ein Erbe? Könnt ihr noch? Seid ihr noch da? Wie funktioniert ein Erbe? Wann bekommst du ein Erbe? Wann bist du ein Erbe? In der Regel, wenn die traurige Nachricht eintrifft, dass ein Verwandter gestorben ist, der dir etwas vererbt hat. Deine Eltern zum Beispiel, weil du ihr Kind bist, bist du erbberechtigt. Was hoffentlich an großem Vermögen vorhanden ist und nicht an Schulden, die kann man nämlich auch erben. Was an großem Vermögen vorhanden ist, das wird aufgeteilt unter den Erben, zu gleichen Teilen. Aber dazu muss zuerst jemand sterben. Warum sind wir Erben? Weil Christus gestorben ist. Was für ein Erbe hat er ausgeteilt? Alles, was er uns erkauft hat. Und davon bekommen wir alle genau den gleichen Anteil. Ich rede nicht von Salbungen für besondere Dienste, sondern ich rede von der ganzen Fülle des Segens und der Herrlichkeit, die Jesus Christus für uns erkauft hat. Als er gestorben ist, wurde jeder, der an ihn glaubt, rechtmäßiger Empfänger dieses Vermögens. Was macht ein Erbe, wenn die Erbschaft eröffnet wird? Paul Latzer könnte uns das vielleicht noch besser erklären, was da genau geschieht. Aber wenn du dann bei einem Notar bist und er erklärt und erzählt, was schriftlich vorliegt, was du erben sollst, dann kommt die Frage, nimmst du dieses Erbe an? Du kannst dein Erbe auch ablehnen. Und das ist der Punkt, der mich bewegt. Haben wir die Erbschaft wirklich angenommen? Haben wir das Erbe, das uns Jesus erkauft hat und das ausgelöst wurde mit seinem Tod am Kreuz, haben wir gesagt, ich nehme das in Empfang. Ich nehme das Erbe an. Vielleicht mit dem Verstand, vielleicht auch manchmal mit dem Herzen, aber haben wir das Erbe erkannt? Paulus betet dafür, dass uns die Augen aufgehen, darüber, über diese Erbschaft. Ich gebe noch ein Bild dazu. Wenn ein Millionärssohn geboren wird, nehmen wir an, der Papa hat 500 Millionen Schweizer Franken auf dem Konto. Wenn der Millionärssohn geboren wird als Baby, hat er keine Ahnung, was sein Erbe ist. Auch mit 10 Jahren weiß er das noch nicht genau. Wenn der Papa stirbt und das Erbe ausbezahlt wird und er ist vielleicht 30, 40, 50, dann hat er eine Ahnung davon, was für ein Vermögen. Weil er mit der Erkenntnis des Erwachsenwerdens versteht, was es bedeutet, Millionen zu erben. Weil er davon schon geschmeckt und schon gesehen hat und vermutlich auch schon profitiert hat davon bei einem guten Vater. Aber trotzdem muss er hineinwachsen, wenn er es dann bekommt in seiner ganzen Fülle. Und erst dann wird er wirklich begreifen, was er da für eine gewaltige Macht, für ein Potenzial geerbt hat. Und ich glaube, es geht uns Christen genau gleich. Wir sind Erben eines Vermögens, das wir nicht fassen mit dem Verstand. Wir wollen es glauben, aber wir brauchen das Gebet vor dem Herrn. Herr, öffne mir die Augen, gib mir eine Offenbarung über die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, über die Kraft, die in mir wirksam ist, über die Kraft, die durch mich wirkt. Was für eine Kraft ist wirksam? Dieselbe, die Christus aus den Toten herausgeholt hat. Wie willst du das mit dem Verstand begreifen? Das geht doch gar nicht. Das geht erst dann, wenn du mal es wagst, einen Taubstummen oder einem Blinden die Hände aufzulegen und zu sagen, als Erbe in dem Namen Jesu stehe ich hier und ich spreche Heilung in deine Augen. Augen seid geöffnet. Das ist Erbe austeilen. Und dann erst begreifst du, was du für eine Fülle bekommen hast, wenn dann die Heilung geschieht. Wir brauchen wirklich geöffnete Herzensaugen, weil wir es nicht mit dem Verstand schaffen, das zu greifen. Warum ist das so wichtig, dass wir Erleuchtung haben darüber? Ja, weil das Auswirkungen auf uns hat. Wenn ich weiß, mit meinem Herzen weiß, nicht mit meinem Verstand, ich mit meinem Herzen weiß, dass diese Kraft, die an mir wirkt, so unendlich groß ist, dann sind meine Zweifelskämpfe, meine Ängste, die Herausforderungen, die mich treffen, die sind überwindbar. Wenn ich mit meinen Herzensaugen sehe, Gottes Kraft ist größer als alles andere. ich kann dadurch sprechen. Wenn ich weiß, die Kraft Gottes in mir, was ich geerbt habe, ist größer als meine Furcht, kann ich durchsprechen. Wenn ich weiß, dass die Kraft Gottes in mir wirksam ist, dass ich ein Erbe bin, dann weiß ich, dass ich meine Sorgen überwinden kann. Ich habe auf einmal Optionen. Das ist wirklich so, wie bei einem superreichen Kerl, der sich nicht überlegen muss, kaufe ich einen Ferrari oder einen Bentley? Ich nehme doch beides. Der sieht ständig sein Potenzial, weil er weiß, sein Bankkonto ist dermaßen gefüllt, dass ihn das nicht kratzt, ob jetzt das neue iPhone 1600 kostet oder wie letztes Jahr 1200. Er kann sich's einfach leisten. Das zahlt er aus der Portokasse mit links. Und wisst ihr, in dieser Position stehen wir. Wir haben Potenzial, wir haben Möglichkeiten, wir haben grenzenlose Möglichkeiten. Tönt total utopisch, wie auf einem Manager-Seminar. Du schaffst das, du kannst das, glaub nur an dich. Aber ich sage nicht das, ich sage, glaube an das, was die Schrift sagt und was der Herr getan hat. Das ist der große Unterschied. Der Herr möge dir geöffnete Augen darüber geben. Und dann siehst du, es ist Potenzial da. Ich muss nicht leiden unter meinen Zweifeln. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Es gibt immer Potenzial zum Durchbruch. Es gibt immer Potenzial zum Wachstum. Ich muss nicht einbrechen vor dieser Herausforderung. Da ist Potenzial als Erbe in mir, diese Herausforderung zu meistern. Verstehen wir das? Damit, wenn wir geöffnete Augen haben, gibt es Möglichkeiten. Und wir bekommen den Mut, die Selbstverständlichkeit, wir wachsen da hinein, auszuteilen von dem Erbe, weiterzugeben. Sei es Segnungen, sei es Dienste, sei es Heilung, sei es Befreiung, egal was, sei es Liebe. Wenn wir wissen in unserem Herzen, was der Herr uns gegeben hat, macht uns das mutig, etwas zu geben, und wir wissen, ich habe immer etwas zu geben in jeder Situation. Freitagabend haben wir uns in einer Gruppe getroffen. Ich habe davon erfahren, von Johnny Hauser, dass ein Gespräch stattfindet mit Muslims, ein Austausch stattfindet. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, obwohl ich da schon angeschlagen war, habe ich mir gesagt, das ziehe ich durch, ich gehe hin. Weil ich möchte diesen Austausch erleben. Und was mich sehr berührt hat, war, dass ich gemerkt habe, wie fest und sicher und stark meine Gewissheit sein kann, dass Gott mich wirklich liebt, dass Gott mich wirklich erlöst hat und dass ich in Ewigkeit an seiner Seite sein darf. Dieses Vorrecht, das ich da gesehen habe, im Gegensatz zu den lieben Geschwistern von den Moslems her, wo ich die Unsicherheit aus den Worten heraus gehört habe, dass sie nicht immer hundertprozentig sicher sind. Könnte es sein? Werde ich angenommen? Muss ich noch etwas machen? Ich bin so froh gewesen, dass ich es wissen darf. Es ist mein Erbe. Es ist meins. Es ist meins. Ich lebe darin, ich lebe davon, ich genieße es. Ich habe Potenzial, ich habe Möglichkeiten. Es ist ein Geschenk, wenn wir erleuchtete Augen bekommen. Und ich glaube, Paulus lädt uns mit seinem Brief an diesem Punkt mit ein, zu sagen, lasst uns füreinander beten, dass wir geöffnete Augen bekommen und dass wir Offenbarung bekommen über dieses unfassbare Erbe, diese unglaubliche Herrlichkeit und diese gewaltige Kraft, die an uns wirksam ist, damit es zum Bewusstsein, damit es zu unserer Perspektive ist, die uns immer und überall beherrscht. Nicht damit wir uns gut fühlen, sondern damit das Reich Gottes wächst und die Menschen Gott erfahren können. Ich wünsche euch von Herzen geöffnete Augen und ich segne euch in Jesu Namen. Amen. Vielleicht hast du etwas angepackt an dieser Predigt, hat dich etwas, bewegt dich etwas davon. Ich hoffe und glaube es, weil das Wort Gottes sehr stark ist, seiner Wirkung. Und ich lade dich ein, dass das jetzt in einem Moment, wo uns die Worship Band dient, zu verarbeiten, so weit wie möglich. Wir machen es uns zur Gewohnheit, dass wir in unseren Gottesdiensten jeweils nach der Predigt die Chance haben, unser Herz Gott zu Füßen zu legen, durchzuatmen und ihn zu bitten, das, was er uns gesagt hat, weiter zu verarbeiten und dass wir auch darauf antworten können. Das wollen wir tun, indem wir in diesem Moment sind. Ihr dürft beten in euren Herzen, ihr dürft still sein, ihr dürft danken, ihr dürft bitten. Ihr dürft ins Worship-Lied mit eintauchen. Aber lasst uns wirklich zur Ruhe kommen. Gott arbeitet auch in diesem Moment an uns. Und manchmal geht es so schnell, dass wir dann zum Café rausrennen und den tollen Kaffee genießen und schon ist das Thema verflogen. Das ist so schade. Also dieser Moment, taucht ein, genießt ihn, betet, redet. Und ich möchte euch kurz segnen und dann überlasse ich euch der Worship-Band und Stefan schließt ab. Ich bete mit Paulus in Jesu Namen, dass wir alle geöffnete Augen bekommen, Herr. Ich bitte dich darum, dass du uns die Augen auftust durch deinen Heiligen Geist und uns zeigst, Herr, was wir da geerbt haben. Was für eine Herrlichkeit, was für eine Hoffnung, was für eine Gewissheit einer Hoffnung wir haben. Und was für eine Stärke, Herr, du in uns gelegt hast, durch Jesus Christus in uns, im Heiligen Geist. Öffne unsere Augen Tag für Tag wieder neu und verwurzle das in uns, Herr. Sprich zu unseren Herzensaugen, sprich zu unserem Herzen. Gib uns Erleuchtung, gib uns Offenbarung, Herr. Und lass uns fest darin stehen und fest darin wachsen. Lass uns sie glauben, lass uns sie annehmen, dieses Erbe, und lass es uns proklamieren und lass es uns leben, Herr. Dass es wirklich fußfest in uns und unser Umfeld durchdringt. Ich segne euch im Namen Jesu. In eurem Prozess, in eurem Wachsen, in eurem Erleuchtetwerden. Amen.